Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin da zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Sei gegrüßt.
Ich bin leicht verschnupft, aber ich das gebe natürlich mich nicht. Alles für den Talk. Aber was mich interessiert, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Locker Room, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen nach dem Sport mit seinen besten Freunden bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir nicht befreundet sind und es im Internet.
Aber trotzdem gebe ich dir einen tollen Filmtipp, den habe ich letzte Woche schon gegeben. Also ich fand den wirklich gut, jetzt wollte ich es nochmal am Anfang sagen, und zwar The Housemaid mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried. Fand ich gut und ich habe mir diesen neuen Oscar-Film angeschaut, der hat ja noch nicht gewonnen, aber ich glaube für 16 Oscars ist nominiert, Blood and Sinners. Und hier gucken, nee, das Kabel ist noch drin. Da fährt so eine Kamera auf und ab und da steckt ein Kabel etwas windschief drin, aber es hält, hoffe ich. So, Blood and Sinners hatte ich zu, was ist das denn? Und ich habe es mir angeguckt und ja, 16 Oscars, da ist ja schon mal verdächtig, dass das nix ist. War okay, aber 16 Oscars will ich dem Film jetzt nicht verleihen.
Das ist ja auch so eine Politik-Sache.
Ja. Also er hatte schon was, mir sind diese Oscar-Filme, also wie sagt man das jetzt? Man denkt ja immer so ein Oscar, dann muss der Film gut sein. Also oft ist das schon so ein Kontraindikator, da gibt es sehr gute, aber das ist oft dann schon so ein bisschen zu drüber und dann oft so möchte gern künstlerisch. Das war der Film auch so ein bisschen, ich fand's okay. Also ich fand's eigentlich wie ein... Es war so ein Mississippi-Remake von Django Unchained und From Dusk Till Dawn.
Wir können kann man's zusammen eine Sache merken, jeder Preis, der von einer Jury bestimmt wird, hat immer ein Fünkchen Politik mit dran. Immer.
Ja, und halt so ein Möchtegern. Weißt du, so wir wollen quasi zeigen, dass wir die besseren Experten sind und sehen was andere nicht
sehen. Weil eine Jury hat ja immer den Anspruch, besonders
zu sein. Ja.
Das ist leider... Und auch andere... Das ist ja im...
Schlecht war der Film nicht, also das will ich jetzt nicht sagen.
Das ist das Schöne beim Sport eigentlich, ne? Weil beim Sport gibt's ja keine Jury, da gibt's Ergebnisse.
Außer beim Eiskunstlauf.
Eiskunstlauf und zum Beispiel Bodybuilding. Das,
stimmt.
Da gibt's ja, das ist
Boxen
ja,
auch noch so ein bisschen, aber.
Ja, zum Teil. Und da sind ja dann auch immer die größten Skandale. Immer wenn eine Jury dabei ist, wird's problematisch.
Gut, ein Schiedsrichter ist so eine, der hat natürlich jetzt nicht so krassen Einfluss. Ja gut, manchmal schon. Aber
das wird ja versucht, aber so weit es geht rauszunehmen, jetzt durch KI. Aber das ist tatsächlich so. Also im Bodybuilding, wenn man da mal so ein bisschen so, was früher bei Mr. Olympia war, Markus Rühl, ja, da war Politik mit am Spiel. Und das ist bei den Oscars 100% auch so. Dann will man halt auch, dass irgendwer gewinnt.
Jetzt ist die spannende Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wer sitzt eigentlich in dieser Oscar-Jury, beziehungsweise, also ich glaube, das ist ja dieses, wie sagt man, das ist so eine Art Komitee, oder? Die Academy, genau, ja. aber trotzdem, wer entscheidet da unter dem Strich? Also wer und wie viele? Also ist das jetzt eine Jury, sind das 3 Hanseln, sind das 100 Hanseln?
Hab
ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber
Film ist dein Metier.
Ja, aber so Oscar, so das.
Ich dachte, du bist in der Academy.
Ja, vielleicht. Das wäre mal ein schönes Zukunftsfeuer. Aber ich glaube, da würde ich mich wahrscheinlich schnell prügeln da in der Jury.
Ja, ja.
Nee, finde ich auch schwer, weil man muss ja auch immer überlegen, okay, die Frage ist auch immer, mit welchem Anspruch bewertet man einen Film? Also, gefällt er mir? Gefällt er den anderen? Ist er relevant? Was weiß ich? Ist er neu? Ist er innovativ? Was weiß ich? Also, das ist ja auch die Frage. Also, ich habe jetzt auch keinen, würde ich jetzt mal sagen, keinen außergewöhnlichen Filmgeschmack. Ich glaube, das muss halt so ein Mittelding sein. Also ein komplett primitiver ist vielleicht falsch, aber wenn ich jetzt nur hier, also wenn ich jetzt Filme wie Kunstwerke sehe, dann ist es halt vielleicht auch, manche Kunstwerke sind gelungen, aber nach dem Motto, es ist ein Kunstwerk, das ist zwar sehr hässlich, aber es ist eins, deswegen finde ich ihn gut, das ist dann, finde ich, auch eine, das ist dann eine sehr engstirnige Betrachtung auch.
Experten laufen auch häufig Gefahr, das, was gemeinhin gut gefunden wird, irgendwann zu verachten.
Ja, ja, genau, das meine ich. Einfach nur, es verstehe nur ich.
Richtig. Das vielleicht noch 3 andere. Zum Beispiel, ich befasse mich ja so ein bisschen mit dem Bereich Parfums. Hm. Und wenn du dann dort mit richtigen Experten sprichst, das ist teilweise schwer nachzuvollziehen, weil die zeigen dir dann Düfte, die für die normale Nase wie für uns teilweise. Aber für die ist es dann das höchste der Gefühle, nach Kuhstall zu riechen, also ernsthaft nach Kuhstall.
Ja, weil es halt was Besonderes ist.
So, und weil die dann auch verstehen, was dahinter steckt. Aber du gehst mit diesem Duft zu 100 Leuten und 99 kriegen einen Brechanfall. Und das ist dann immer so das Ding, wo ich dann sage, Leute, das ist dann auch gefährlich. Und ich glaube, das ist bei Filmen dann auch, die müssen dann so dieses Besondere haben, was aber für die breite Masse gar nicht mehr interessant ist.
Ja, das fand ich bei dem Film eigentlich sogar das Enttäuschende, dass diese Geschichte, also um das Thema jetzt abzuschließen, also der Film hat sehr lange gebraucht, um überhaupt mal in Fahrt zu kommen. Das Blöde war, man wusste eigentlich auch schon ungefähr, ohne jetzt, man wusste grob, worum es geht. Also das ist dann, finde ich, noch nerviger, wenn man eigentlich schon weiß, okay, da kommt dann irgendwann das und das. Und dann passiert eine halbe, dreiviertel Stunde eigentlich gar nichts. Dann finde ich das auch anstrengend. Ja, weißt du, wenn das so, weil da hat sich jetzt auch keine große Spannung aufgebaut, sondern man hat sich eher gedacht, oh, geht's jetzt da mal los. Und dann finde ich, war es, vielleicht war es sogar, ich habe mich jetzt nicht mehr mit dem Film beschäftigt, vielleicht ist es, hat es der Regisseur sogar, Regisseur? Schwieriges Wort.
Register.
Registratur. Vielleicht hat er sogar öffentlich gesagt, dass das eine Hommage von From Dusk Till Dawn ist, aber es war so ein bisschen, es kam mir sofort ein bisschen wie ein Remake.
Ja.
Und da, das finde ich dann sowieso schon immer so, wenn ich schon höre, so ein Film ist ein Hommage an den Film und ein Remake, und dann denke ich mir sowieso schon immer so, ja, weiß ich nicht, brauche ich das jetzt?
Kurze Anekdote dazu, ich gucke ja wirklich wenig Filme. Ich kann mich erinnern, ich war Teenager, jung, und da habe ich irgendwie mitbekommen, Schlagzeile, dass der Film Zidane auf den Cannes Filmfestspielen alles abgeräumt hat. Und Zidane, das war mein Idol, der Fußballer. Ich habe den als
auch geliebt.
Das war mein, mit Ronaldinho, das war mein Held. So. Und dann habe ich mir den Film damals angesehen und ich fand den so scheiße. Weil das war aus einem Spiel Zusammenschnitte, so mit Musik, Ballett hinterlegt und so. Halt so super künstlich.
Kenn ich, glaube ich, gar nicht.
Ja, schau ihn dir nicht an. Das war für mich super enttäuschend. Und dazu jetzt noch, weil ich habe gestern, ich gucke immer weniger Fußball, aber ich habe die Konferenz geguckt, die XXL-Konferenz Champions League. Und es waren ja 18 Spiele, das passiert
ja. Ich habe die erste Halbzeit gesehen, war lustig, ja.
Und das ist die Zukunft des Fußballs. Wenn der Fußball als Sport die Nummer 1 bleiben will, so in Europa, dann braucht es solche Spieltage. In der Generation TikTok, das war seit langem, und ich bin schuldig und mir ist das peinlich, aber auch ich als fußballverrückter Mensch, ich gucke Einzelspiele viel mit Handy nebenbei mittlerweile, weil meine Aufmerksamkeitsspanne auch so gering ist.
Oft passiert halt auch nichts.
Aber diese Konferenz, ich hatte das Handy nicht einmal in der Hand, weil alle 30 Sekunden was passiert ist.
Du hast recht, ich hab, ja, doch, stimmt.
Und das ist, und ich bin ja jetzt ein alter Sack.
Weil du ein Opfer bist.
Richtig. Ja, nein. Du bist auch viel zu viel am Handy. Wir beide.
Ja, natürlich.
Aber die 18, 17 bis 20, das ist ja noch viel, viel schlimmer. Das ist diese TikTok-Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn ein Sport größer werden will, dann muss es diese TikTok-Haftigkeit haben. Und das war bei dieser Konferenz so geil, weil maximal 60 Sekunden wurde ein Spiel gezeigt und dann war sofort, hier passiert was, da passiert was.
Es war fast schon, also ich fand es auch geil, es war fast schon zu viel.
Für uns
weil man,
zu viel,
genau, ja. Weil man gesagt hat, okay, jetzt hat man gerade mal 10 Sekunden gesehen, was Dortmund für einen Stiefel zusammenspielt, und dann ist schon wieder weg. Aber ja, klar, lieber passiert zu viel als zu wenig. Also das
es
ist
hatte
schon
halt diesen, es haben ja teilweise 3, 4 gleichzeitig geschrien, hier ist was, hier was. Dann haben die das ab, aber das war so dieser Suchtfaktor. Und das nächste. Ein Sport,
weißt
muss
du, woran
das bedienen.
Liegt? Weißt du, woran das liegt? Das passt gerade, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber das fällt mir gerade ein. Ich ziehe ja gerade um und packe gerade alle meine Bücher zusammen. Und da ist mir ein Buch untergekommen, das muss ich selber nochmal lesen. Dopamin heißt es, glaube ich, ein Hormon regiert die Welt, so müsste es heißen. Ein super Buch. Und das ist genau das, weil man sollte sich wirklich mal mit diesem Hormon Dopamin beschäftigen, weil das ist genau das, wenn dieser Torschrei, was löst der aus? Oh, da ist passiert was. Das ist, du kriegst eigentlich ständig diesen Dopamin-Kick. Ja. Und ja, das, also wenn man das weiß, dann ist es eigentlich ganz einfach zu erklären.
Ja. Ich weiß jetzt, viele von euch werden sagen, oh, das war schrecklich, diese Konferenz.
Du weißt ja dann auch nicht, weißt du, was noch der Kick ist? Du weißt ja auch nicht, du
richtig.
Weißt Tor, aber du weißt, oh, wer hat das Tor geschossen?
Nein. Und ich, gerade für Menschen so ab 40, 50, 60 ist das, ich glaube, ein 70-Jähriger, der die Konferenz gesehen, der hat nach 2 Minuten ausgemacht.
Ja, und soll ich dir den qualifizierten Kommentar von, das war schon von der Banknachbarin gestern, ja, das ist ja furchtbar, du kriegst ja gar nichts mit von den Spielen. Das geht ja so schnell. Und dann habe ich gesagt, ja, das besser geht's nicht.
Ja, das ist die Zug. Ich glaube, NFL macht das schon, mit dieser Red Zone. Die fällt
gar nicht aus, ne?
Rum wie bekloppt. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Wer im, sagen wir mal, im Medienbusiness, ne, Zukunft haben will mit Videoformaten, der muss sicherstellen, dass die Aktionsdichte in seinen Formaten immer enger wird. Anders geht's nicht mehr. Diese alten Westernfilme und sonst, das klappt vielleicht nochmal dann für in der Nische, aber der
Massenmarkt. Ja, oder an Weihnachten dann, wenn man Zeit hat, klar.
Der Massenmarkt ist 3 Sekunden. Ja, das ist Wahnsinn. Hat mich schon beeindruckt.
Die Frage ist, ob es dann irgendwann mal ein Backlash gibt, weil irgendwann, schneller geht's ja nicht mehr. Also ich glaube schon, dass das Gehirn vielleicht dann noch ein bisschen mitwächst oder mit, aber irgendwann wird's ja,
ja,
irgendwann geht's ja nicht mehr.
Ja.
Dann irgendwann kriegst du ja einen epileptischen Anfall. Also wenn das jetzt noch so weitergeht, 20 Jahre,
ja, ja, voll,
dann irgendwann kippen wir alle vom Stuhl. Also das ist ja auch die Frage, ob dann irgendwann mal eine Grenze erreicht ist oder ob es dann, ich glaube jetzt nicht, dass es sich komplett ändert, aber ich finde das ja bei den Netflix-Filmen, da finde ich es wirklich schlecht, weil das erschlägt mich, weil da kommt dann auch noch so eine extreme Farbigkeit dazu. Also du hast dann auch in jedem Bild gefühlt 100 Farben, jeder hat irgendwas Buntes an und ich kann die Leute irgendwie gar nicht mehr unterscheiden, weil das ist für mich nur noch so ein Schwall an Bunt und bom, bom, bom. Und also zum Beispiel Netflix-Filme sind für mich meistens so, wo ich mir denke, oh, da steige ich sehr schnell aus, weil das, da passiert mir zu viel.
Mhm.
Und das Problem ist, ich kann es dann irgendwie gar nicht mehr so unterscheiden. Also das ist für mich,
ja,
also das mag ich so gerne, deswegen war auch dieser Film gut. Ich finde, die Kunst ist, dass du Geschichten sehr schnell erzählst. Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn Filme so lang, das fand ich bei diesem Blatt und Sinners furchtbar, weißt du, wenn so eine halbe Stunde nichts passiert. So, Leute machen irgendwas, fahren in die Stadt und reden mit einem und dann fahren sie in die nächste Stadt. So, also eine Geschichte, finde ich, muss sehr schnell erzählt werden, aber nicht kompliziert. Das war bei diesem Housemaid-Film gut. Der war total einfach. Da fährt eine junge Frau, fährt zu einer reichen Frau und stellt sich vor und bewirbt sich, weil sie Haushälterin werden will. Komplett einfach, da passiert erstmal nichts, aber die Geschichte entwickelt sich schnell.
Hm.
Nicht so, dass du denkst, okay, was ist das jetzt? Und sondern einfach schnell erzählt, aber einfach. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass du nicht schnell erzählst und dann noch alles bunt und dann noch 10 verschiedene Sachen und dass du dann nach 3 Minuten denkst, boah, das ist ja, sondern wirklich diese, dass der Zuschauer trotzdem dabei bleibt.
Ja. Wir sagen das immer wieder, Mut, Dinge wegzulassen. Ist,
ja, total.
Das ist eine Superkraft.
Und so dieses, und was auch noch bei so einem Oscar-Film, das ist auch, glaube ich, bei allem im Leben so, was extrem ist, die Erwartung. Weil du schaust dir den Film an und hast dir die Erwartung, boah, das muss jetzt eigentlich ein richtig, richtig guter Film sein. Und dann kannst du ja fast nur enttäuscht werden.
Ja, ja. Erwartungshaltung ist ein Thema für sich.
Und bei diesem Sidney Sweeney-Film habe ich mir gedacht, naja gut, mei, das wird jetzt nicht so der Knaller sein. Und dann ist es halt schon leichter, positiv überrascht zu werden. Das ist auch immer spannend. Ich habe eine tolle Frage für dich.
Jetzt
denk gut nach. Die ist wirklich schwierig.
Okay.
Du bekommst 10 Millionen Euro.
Ja.
Aber deine Freunde, Familie, alle, die du kennst, sitzen in einem Raum. Du bist auch mit drin. Und ihr schaut gemeinsam, ihr seht alles, was in deinem Leben passiert ist. Alles. Müsst ihr gemeinsam anschauen.
Ja.
Also wirklich alles.
Nein.
Wo du natürlich alleine warst. Was würdest du tun?
Ich stelle gerade, ich werde die Frage dann auch gleich zurückgeben. Ich mache das nicht. Ich habe aber zu diesen, ich finde die Fragen auch lustig. Ich habe das auch gesehen.
Also du hast die auch gesehen.
Ja. Ja. Wir haben scheinbar denselben Algorithmus auf TikTok.
Ich glaube, das ging aber auch viral, ja, oder?
Ich, ja. Guck mal, die sehen dann ja alles.
Ja, wirklich alles.
Ja.
Das muss man sich klar machen.
So, ja. Alles, was man jemals getan hat. So, auch hinter verschlossenen Türen, wirklich,
ja,
in der Umkleide oder woanders. Das klingt jetzt für den einen oder anderen wahnsinnig abgehoben. Ich brauche das Geld nicht. Ich habe genug. Ich bin nicht kaufbar. So, das ist, weil ich habe in diesen, ich möchte jetzt nicht zu viel, aber ich habe in den.
Ja, es geht ja um den, also ich glaube, der Kern der Frage ist ja, könnte man dann, jetzt mal ganz offen gesagt, überhaupt noch mit irgendeinem Menschen, den man kennt.
Nein.
Genau, das glaube ich. Und dann, auch wenn du das Geld brauchst, muss man sich ja trotzdem fragen, was mache ich dann damit? Also ich glaube, in dem echten Beispiel waren es nicht 10 Millionen. Ich habe für dich jetzt extra mehr gemacht. Da war es 1 Million. Also für 1 Million niemals. Also ich meine, was willst du dann? Also eigentlich dein ganzes Sozialleben wäre ja quasi gelöscht. Also beziehungsweise Leute, die können dir ja gar nicht mehr normal begegnen.
Nein.
Weil diese Vorstellung ist ja krank, weil es gibt bei jedem Menschen, egal was der für ein Leben hat, es gibt einfach Dinge, die sind privat und das ist einfach, finde ich, eine sehr perverse Vorstellung.
Guck mal, wir hatten, seitdem wir das machen jetzt, über 3 Jahre, wir haben viel richtig gemacht, wir hatten auch viel Glück und
Glück?
Glück fängt da an, wo gute Vorbereitung
aufhört. Nee. Ich war nur überrascht, dass du sagst, wir hatten viel Glück. Pech hatten wir sicherlich keins.
Das größte Gut, das Wichtigste, ich kann frei leben. Ich bin nicht erpressbar. Und ich lasse mich nicht von Geld kaufen. Deshalb, die Summe ist egal. Natürlich, 10 Millionen sind 10 Millionen. Aber es macht mein Leben jetzt auf dem Schlag nicht besser. Und der Wert von Geheimnissen ist hoch.
Ja, das meine ich. Also das.
Ich sag das ja auch immer meiner Freundin, da dreht sie durch. Aber das ist die Wahrheit. Ich finde, jeder Mensch sollte Geheimnisse haben.
Absolut. Das meine ich, das ist eine kranke Vorstellung, also von einem, also auch von einem anderen Menschen, egal von wem, alles wissen zu wollen.
Ja.
Ich finde, das ist eine absolut irre Vorstellung. Ja.
Es ist auch zutiefst liberal zu sagen, die Freiheit sich zu nehmen, Geheimnisse zu haben.
Natürlich.
Ich finde, also auch für 100 Millionen, ich würde es nicht machen, weil du hast danach das Risiko, dass dein soziales Umfeld irgendwie abstirbt, ist viel zu hoch.
Da mal ein primitives Beispiel. Also jeder soll machen, was er will. Trotzdem die Vorstellung, also dass es gibt ja Menschen, die gehen oder Paare, die gehen voreinander so ganz normal aufs Klo. Ich finde das völlig krank.
Ja, ich mache das auch nicht.
Also so.
Ja.
Also, nee.
Ja, ich finde, ja.
Also, das soll jeder machen. Mir ist das wurscht, aber ich würde, also ich würde, glaube ich, durchdrehen.
Ja.
Was soll das?
Ja.
Also, ich verstehe es einfach nicht. Aber gut. Ich meine, es kann ja auch, wenn jemand seine ganzen Geheimnisse anderen Leuten erzählen will, dann soll er das auch machen. Aber ich finde quasi diese Erwartungshaltung, ein Recht darauf zu haben, finde ich völlig verrückt.
Und nicht falsch, Geheimnisse zu haben heißt nicht, dass man, dass diese Geheimnisse mit Lügen verbunden sein müssen.
Nein.
Oder mit schlimmen Dingen.
Nein, überhaupt nicht.
Also,
einfach Sachen, die halt so privat sind oder wie man das auch mal nennt.
Aber ja, ich möchte nicht, dass, egal wie nah ich mit jemandem bin, ich möchte niemals, dass jemand von mir alles weiß.
Die Frage ist, weiß man überhaupt selber über sich alles? Also bis ins Letzte, weil es ist so Unterbewusstsein und so, das wäre jetzt schon eine philosophische Frage. Aber selbst, man hat ja wahrscheinlich selbst vor sich selbst noch irgendwo Restgeheimnisse. Weil man kennt sich ja selber auch nur, also man hat ja eine gewisse Wahrnehmung von sich und manche Sachen sind ja auch im Unterbewusstsein. Also selbst, man hat ja im Endeffekt sogar selber vor sich wahrscheinlich irgendwie noch Geheimnisse.
Ja, weil man auch vieles verdrängt und auch vieles nicht wahrhaben.
Verdrängt, vergisst oder halt im Unterbewusstsein ist, wo man gar nicht so richtig rankommt. Also das kommt ja auch noch dazu. Selbst
ja.
Vor sich selbst hat man ja das Recht, vielleicht gewisse Sachen, wie du sagst, entweder zu verdrängen oder vielleicht, ja, wie auch immer. Also selbst das ist ja, das kommt ja auch noch dazu.
Voll.
Also was hat dann da ein anderer verloren? So, jetzt kommen wir gleich zum
Hauptthema.
Kern, des Pudels Kern. Wir haben diese Woche über Interviews gesprochen, weil es total faszinierend ist auf Social Media, wenn man das sieht, dass manche, hat jetzt nichts mit uns zu tun, manche Leute werden interviewt von verschiedenen Leuten und auf dem einen Kanal ist das halt nicht so erfolgreich, auf dem anderen Kanal ist das extrem erfolgreich und das ist wirklich spannend. Ich führe ja auch, du ja auch, wir führen ja auch Interviews und die Kunst des Interviews, die ist, glaube ich, schon sehr unterschätzt.
Voll, ist ein Handwerk.
Und ist Wahnsinn, ja. Und mir ist diese Woche eine Sache eingefallen. Ich war selber mal beim Podcast, das ist schon zig Jahre her, ich glaube 5, 6 Jahre. Und da war ich eingeladen als Gast und das war total faszinierend, weil ich bin dahin, war bei dem in der Privatwohnung, der Benjamin Weinand heißt er, glaube ich, Ben spricht Podcast, ich glaube, der macht das jetzt leider mittlerweile nicht mehr. Das war auch kein so großer Podcast, aber der hat das wirklich toll gemacht. Und das war total irre, weil ich kam dahin und der hat sich so gut vorbereitet, dass der wusste mehr über mich als ich über mich selber. Der hat dann Sachen ausgepackt, wo ich erstmal dachte so, scheiße, wann hast du das gesagt oder wo kommt das jetzt her? Wo ich mir dachte, okay, krass. Und das ist Wahnsinn, wenn da jemand vorbereitet ist und was das dann für ein Gespräch wird. Also das war auch total intensiv. Und das ist Wahnsinn, wenn da jemand Interesse hat, wenn der das kann, wenn der vorbereitet ist. Also das ist irre. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Oder wenn dir halt einfach jemand irgendwelche blöden Fragen stellt, so einfach so, irgendeine blöde Frage, so eine nach der nächsten, die auch miteinander irgendwie gar nichts zu tun haben und weißt du, wenn es gar kein Gespräch ist, dann einfach nur, ich habe mir 10 Fragen aufgeschrieben und die stelle ich dir jetzt.
Ja.
Das ist ja kein Interview.
Das ist nicht nur in Interviews so, also in journalistischen Interviews, sondern auch, wenn man Freunde machen möchte, ne? Oder mit jemandem connecten will beim Netzwerken. Ich weiß, das ist abgedroschen, aber die nächste Superkraft, also Dinge weglassen ist eine Superkraft, aber zuhören. Zuhören ist so krass. Es ist auch mal bei sich selbst beobachten, wenn man etwas erzählt und der Gegenüber stellt eine Nachfrage, wie sympathisch der wird plötzlich, der andere. Weil er nicht so dass diesen Impuls hat, okay, ich erzähle jetzt auch eine Story, sondern ernst, du merkst, okay, der hat mir zugehört und der will jetzt noch was wissen. Das ist auch eine Supermacht und das macht halt Interviews auch voll aus. Natürlich, Vorbereitung, all das. Aber so dem anderen mal wirklich zuhören und nicht abschweifen. Und das fällt, ich bin bei weitem nicht so geübt wie du, das fällt mir bei einigen Interviewpartnern natürlich auch leichter und bei anderen halt nicht. Aber dann dort seine Konzentration hochzuhalten. das kann man üben.
Ja, das ist ja auch die Kunst, das gelingt einem natürlich, das liegt auch am Interviewpartner natürlich, wie gut der redet, was der erzählt. Das kann man auch offen sagen, je spannender der Interviewgast und je mehr man sich für das Thema interessiert, umso leichter ist es natürlich auch zuzuhören. Und das ist die Kunst dann. Also mittlerweile, wir haben ja auch einen Zettel, wo Fragen draufstehen. Man schaut dann auch, weil man sich denkt, ah scheiße, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Aber wenn das ein gutes Gespräch ist, brauchst du eigentlich kein einziges Mal auf deinen Zettel schauen.
Ja.
Also du hast dann halt eine gewisse Struktur oder schaust da mal drauf und sagst, ja okay, jetzt kommt vielleicht zu dem Thema. Und das ist eigentlich die Kunst. Weil wenn du deinen Zettel brauchst, jetzt ist natürlich, muss man auch unterscheiden, interviewe ich jetzt zum Beispiel einen Politiker oder führe ich jetzt ein Podcast-Gespräch? Also ich würde mal sagen, bei einem Podcast-Gespräch oder einem klassischen Interview musst du, glaube ich, auf die Person besser vorbereitet sein. Bei einem Politiker geht es jetzt nicht so sehr um die Person zum Beispiel, da geht es dann natürlich eher inhaltlich. Da braucht man den Zettel vielleicht schon mal, weil man dann sagen muss, okay, hier, sie lügen aber gerade, weil hier steht ganz was anderes.
Aber Politiker machen das doch immer als Privatperson.
Ja, das stimmt. Der Günther war das,
ja,
oder?
Also es geht ja eigentlich nur um die Person.
Ja, es geht nur um die Person.
Oder?
Aber dann kann man ihm ja auch schöne private Fragen stellen. Und wenn er dann nicht antwortet, dann wird es peinlich.
Ganz kurz dazu, ich habe mich gefragt, wenn er, das ist ja die neue Strategie, er kam als Privatperson, auch wenn er es anders gesagt hat.
Lächerlich, wirklich.
Hat
er das selber gesagt? Ich habe das mitbekommen, aber sein...
Also pass auf. Erst hat er ja bei Lanz gesagt, ich rede hier als Ministerpräsident. Das hat er so gesagt. Dann hat er diese Aussagen getätigt, diese bodenlosen Aussagen. Dann war ja erst, waren zwei Lanz-Folgen nur damit beschäftigt, das irgendwie runterzukochen, ohne Julian Reichert einzuladen, was auch irgendwie komisch ist, was eigentlich so sein sollte, finde ich.
Ja, egal. Reichert ist ja auch Ex-Bild-Chef, also den hätte man schon so einladen können.
Nicht immer über, man hätte ihn auch einladen können, er hat sich auch angeboten. Und dann war ja die neue Strategie, nachdem man es versucht hat runterzukochen, dass die Anwälte von ihm gesagt haben, nee, er war als Privatperson da.
Das ist wirklich lächerlich. Ja.
Auch als Privatperson kann man viel Scheiße labern. Und jetzt kommt der Punkt, wenn das so wäre, dann frage ich mich, ob die Anreise und den Personenschutz er auch privat bezahlt hat bei Lanz.
Ja, also diese Diskussion ist ja lächerlich. Also wenn ein Ministerpräsident in eine Talkshow geht, ja, in die relevanteste, die es gibt in Deutschland, dann zu sagen, er ist dort als Privatperson, das ist natürlich schon, also wenn das jetzt wenn jetzt die Bunte bei ihm zu Hause so eine Homestory macht, aber auch dann ist er nicht Privatperson, aber dann können wir vielleicht darüber diskutieren, aber
wenn er also im Pyjama beim Bäcker ist und dann wird Kamera drauf gehalten.
Ja.
Und dann heißt er hier und dann er sagt ja was. Okay. Guck mal.
Also das ist wirklich
es ist lächerlich und dann muss sich niemand beschweren, wenn das Vertrauen in die Politik immer geringer wird. Da muss ich, weil das sind ja Taschenspielertricks. Das sind rechtliche Taschenspielertricks.
Ja, aber dann kann ich ja sämtlichen Dreck erzählen und immer sagen, ach so, ja, das habe ich jetzt vergessen, das habe ich ja als Privatperson gesagt.
Also wirklich, wirklich, da muss man, also, naja, das dazu. Ist aber eigentlich ein schöner Übergang, weil wir wollten heute über ein Thema sprechen, das aktuell hochkocht mal wieder. Und
du bist zu faul, sagt dein Kanzler.
Ich
auch, du auch zu Hause.
Und der Reinhold Würth sagt das auch. Also 90 Jahre, muss man sagen, einer der größten europäischen Unternehmer überhaupt. Würth die ganzen Schrauben. Das hat er groß gemacht. Und er hat sich jetzt, ich glaube, bei der Augsburger Allgemein zu einem Interview hinreißen lassen und hat auch da gesagt, wir arbeiten zu wenig und aus Work-Life-Balance ist nur noch live geworden. Und so tapsen wir in Deutschland immer weiter dem Untergang entgegen. Und zeitgleich sagt die CDU, es gibt diese ganzen, wie haben sie es genannt, Teilzeit-Lifestyle-Menschen. Und das dürfte nicht mehr sein. Und jetzt kommt der erste Vorstoß. Ein Recht auf Teilzeit, darüber soll nachgedacht werden, das zu streichen.
Wichtig, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass die immer schreien, oh, die Medien, wir Politiker sind ja so anständig, wir verstehen uns ja eigentlich auch gut und wir wollen ja nur sachlich zusammenarbeiten. Die Medien sind ja schuld und Hass und Hetze. Herr Lauterbach, SPD, Koalitionspartner, hat auf Twitter dann geschrien, das ist ja eine Frechheit alleinerziehenden Müttern gegenüber. Frau Hasselmann, die ich mittlerweile wirklich, also die auf Twitter, das ist wirklich, jeder Tweet von ihr ist wirklich schwachsinnig oder auch gelogen.
Aber als Privatperson.
Als Privatperson, genau, wahrscheinlich. Mit scharfem S als Politikerin mit zwei S als Privatperson unterwegs. Da kam dann auch, also es ist ja explizit, man kann von diesem Vorschlag jetzt halten, was man will, aber Betreuung von Kindern, auch Pflege von Angehörigen, sogar Weiterbildung ist davon ausgenommen. Das finde ich dann auch immer stark, wenn Politiker selber Fake News verbreiten, sogar als Koalitionspartner noch, Lauterbach SPD, und dann heißt es am nächsten Tag wieder, oh, wir müssen diese Presseportale verbieten, weil das ist ja nur verkürzt Fake News und gefährlich für unsere Demokratie. Da habe ich mir auch mal wieder gedacht, da kannst du wirklich nur noch reinschlagen.
Ja.
Das ist so lächerlich und vor allem als Koalitionspartner. Und dann heißt es am nächsten Tag wieder, oh ja, die Presse, also wir arbeiten ja so gut zusammen, aber die Medien machen da immer so Stimmung, die bösen Medien. Also das kann ich nicht mehr ernst nehmen.
Also reinschlagen hat Mario auch als Privatperson gesagt. Ja, und das ist auch nur metaphorisch, natürlich. Nein, es ist wichtig, dass wir es einfach nur immer ansprechen.
Ich habe den Sack vergessen.
So, einfach immer nur ansprechen und dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber du hast natürlich recht, auch Politiker verkürzen gerne Dinge.
Als Privatperson bin ich ja heute auch nicht zurechnungsfähig.
Richtig, deswegen, du bist sogar betrunken, du bist betrunkene Privatperson.
Betrunkene Privatperson.
Nein, um zurück zum Thema zu kommen. Diese ganzen, erstmal zu den Fakten vielleicht, weil Thilo Jung hat da zum Beispiel einen Spin gebracht, der in eine ganz andere Richtung geht. Thilo Jung hat zu Recht gesagt, und da wird jetzt viel, viel mit Zahlen rumgeschmissen zu dem Thema, arbeiten wir wirklich zu wenig oder sogar so viel wie noch nie. Denn was stimmt ist, dass das Gesamtarbeitsvolumen in Deutschland, also die gesamten Stunden, die in Deutschland gearbeitet werden, da zählen dann alle mit rein, Teilzeit, Vollzeit, sonst was, das ist so hoch wie nie. 55 Milliarden Stunden ist es aktuell. Das ist auf einem Rekordhoch und wir haben auch so viele Erwerbstätige wie noch nie.
Genau, die Beschäftigungsquote, die ist ja auch sehr hoch. Also genau. Das ist nur Japan höher.
So, wir haben seit circa 20 Jahren eine gleichbleibende durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigten, knapp über 40 Stunden. Das ist auch konstant geblieben. Daraus kann man jetzt auch nicht ablesen, dass wir weniger arbeiten als früher. Was deutlich gesunken ist, ist die Jahresarbeitszeit pro Kopf in Deutschland. Das liegt aber, wie du es schon angesprochen hast, vor allen Dingen daran, dass wir in Deutschland eine enorm hohe Teilzeitquote haben. Jetzt kann man sich fragen, ist das ein Problem, dass wir das haben? Also früher war es klassisch so, um das mal mathematisch zu sagen. Früher hat der Mann 40 Stunden gearbeitet, die Frau 0 Stunden. Dann war quasi dann wurde in der Statistik die 40 Stunden berechnet und nicht, weil die Frau rausgefallen ist. Wenn der Mann jetzt 40 Stunden arbeitet und die Frau 20 Stunden, dann ist pro Kopf 30 Stunden in der Woche, sieht ein weniger aus, aber insgesamt wird mehr gearbeitet. Das ist wichtig und je nach Narrativ, ob man jetzt politisch eher links oder rechts ist, die einen sagen immer das und die anderen sagen immer das.
Genau, also auf den ersten Blick, das ist ja, sind ja diese berühmten OECD-Zahlen. Man sieht dann hier, Deutschland ist im Keller, gearbeitete Stunden pro Beschäftigten. Und das liegt natürlich daran, weil wir so viel Teilzeit haben, deswegen wird das natürlich verzerrt. Auf den ersten Blick sieht das natürlich so aus, ja, wir arbeiten mit am wenigsten auf der Welt. Was natürlich so stimmt, aber wie du es gerade erklärt hast, eigentlich stimmt es nicht.
Genau. Plus, wenn man dann die Arbeit ins Verhältnis zur Produktivität setzt, da sind wir in Deutschland auch auf sehr hohem Niveau. Was erstmal gut ist.
Was hier auch noch spannend ist, in Summe sind die geleisteten Arbeitsstunden, habe ich recherchiert, aller Erwerbstätigen in Deutschland seit 2000 um 6% gestiegen.
Ja.
Also wir arbeiten mehr. Was interessant ist, im Rest der EU, das muss man auch sagen, 11% mehr und in den USA um 16%. Also wir arbeiten mehr, aber die anderen arbeiten noch mehr oder haben es mehr gesteigert, um es so zu sagen.
Jetzt möchte ich, um auf die Gründe und Teilzeit einzugehen, vorher noch mal eine Sache klarstellen. Wenn wir uns mal von allem verabschieden, ne, ganz mal zurückspulen, ist es überhaupt erstrebenswert, dass alle mehr arbeiten? Wenn wir das einfach mal in Frage stellen. Ich finde, als liberaler Mensch, ich finde es absolut okay, wenn jemand auf die Welt kommt und sagt, ich möchte nicht arbeiten. Ich finde das in Ordnung.
Mir auch relativ wurscht, wenn ich es nicht finanziere.
Ja. Genau, wenn man dann auch die Konsequenzen trägt. Und das heißt, dass man dann auch keine Unterstützung erhält. So. Wenn ich das aber als Gesamtgesellschaft sehe, dann kommt auch irgendwann der Punkt Verantwortung.
Ja, klar.
So. Und ich
Weil sonst funktioniert in der Gesellschaft auch nicht, wenn jeder das...
Richtig. Das sind dann die Grenzen des Liberalismus, zu sagen, was ich machen möchte, aber auch zu sagen, was ich nicht machen möchte. Ich finde das okay. Aber wenn wir als Gesellschaft denken, und ich komme hier in eine Gesellschaft, in der wir können jetzt viel meckern, aber ich habe trotzdem Straßen, ich habe Häuser und so, dann muss ich dem Ganzen auch was geben, damit es halt den nächsten Generationen auch so geht. Das ist Verantwortungsethik. Und da muss jeder seinen Beitrag leisten. Und ich glaube, was der Herr Würth eher sagt und was ihn aufstößt, ist Arbeitsmoral in Verbindung mit Anspruchshaltung. Weil das war bei seiner Generation, Krieg, Nachkrieg, natürlich ganz, ganz anders. Die haben sehr viel gearbeitet, aber hatten auch viel niedrigere Ansprüche, weil die von einer ganz anderen Base kommen. Und das hatten wir halt super häufig. Wir sind halt die Generation, die schon alles hatten. Wir fallen quasi die Bedürfnispyramide rückwärts runter.
Yeah.
Wir hatten immer zu essen, uns war immer warm und wir fangen dann halt sofort bei Selbstverwirklichung an. Und da sind wir dann bei den ganzen Themen, ja, Work-Life-Balance, Homeoffice. Und das Aber wir haben trotzdem super hohe Ansprüche. Jemand, der jetzt einen Bachelor macht, der will mit 100.000 brutto anfangen, aber halt dann weniger arbeiten oder hier oder auch 40 Stunden leisten, aber auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so das Riesenproblem der älteren Generation. Und ich verstehe das auch. Ich kann jetzt nur anekdotisch von uns sagen, in unserem Team. Wir haben jetzt auch einige Mitarbeiter, die auch jünger sind. Hier arbeitet jeder hart.
Ja, und auch motiviert. Also jetzt nicht so irr, sondern also die haben Bock.
Ja.
Das ist auch wichtig. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt gearbeitet wird, sondern da ist auch ein Drive dahinter.
Voll. Und was ich mich gefragt habe, ist, wenn die Politiker das sagen, wir müssen mehr arbeiten, warum sagen die das?
Ja, das kann ich dir ganz einfach sagen. Also für mich hat das zwei Gründe, die sind sehr offensichtlich. Also erstens ist es natürlich ein Vertuschen von, es ist eine einfache Feststellung, so nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt, unsere Wirtschaft läuft nicht so gut, wenn wir mehr arbeiten, dann geht's der Wirtschaft besser. Das ist natürlich aus vielerlei Gründen ein absoluter Schwachsinn. Also erstens, jetzt muss ich überlegen, wo ich anfange. Also erstens haben wir, glaube ich, eine kompliziertere Welt. Fangen wir mal bei den Boomern an, oder wird es ja wahrscheinlich noch ein bisschen älter, sagen wir bei der älteren Generation 90, ab, ja. Ja, 60 bis 90, sagen wir jetzt mal die älteren Boomer und die noch davor. Die machen sich natürlich zu einfach, indem sie einfach sagen, ja, die jungen Leute sind ja alle faul. Das finde ich so pauschal schwachsinnig, weil ich glaube, man muss auch schon mal sagen, die Welt ist schon, wir haben es ja vorher besprochen, sie ist schneller geworden. Und früher hatte man, da wurde hart gearbeitet, aber da war dann halt auch um 17 Uhr Schicht im Schacht, du warst zu Hause, da gab es keinen Anruf, da gab es kein Handy, da gab es keine E-Mail. Da war Arbeit und dann war auch Schluss. Ich glaube, das muss man schon mal berücksichtigen. Auf der anderen Seite finde ich die Jungen heutzutage auch peinlich, die sagen, ja, meine Eltern haben ein Haus, ich kann mir das jetzt ja nicht leisten, warum soll ich arbeiten? Also was kann jetzt der Boomer dafür, dass vielleicht früher die Bedingungen in Deutschland einfach besser waren, dass die Konkurrenz vielleicht einfach nicht so stark war, dass halt jetzt einfach andere Länder deutlich aufgeholt haben, dass wir eine Globalisierung haben, da kann jetzt der Boomer nichts dafür. Also jetzt einfach zu sagen so, ja, hier meinen Eltern geht's gut oder ging's besser und ich habe es jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger gerade, deswegen muss ich nichts tun, das ist natürlich auch eine sehr, sehr schlichte Betrachtungsweise. Also ich finde, da machen sich's beide immer sehr einfach. Die Älteren sagen, ja, die Jungen sind ja faul, und die Jungen sagen, ja, die hatten ja nur Glück. Und bei denen war es ja viel einfacher und ich habe es jetzt so schwer und warum soll ich mich anstrengen? Also diese beiden Betrachtungsweisen sind natürlich mehr als primitiv. Ja. Und auch einfach so, hier, der andere ist schuld. Klassische Schuldzuweisung, auch von der Politik. Wer ist schuld? Nicht wir. Nicht die Voraussetzungen, die wir jetzt haben, nicht die Rahmenbedingungen, sondern die Leute sind zu faul. Das ist genau dasselbe Prinzip. Es geht nicht um, wie läuft die Welt gerade, wie sind wir aufgestellt, haben wir die richtigen Rahmenbedingungen, kommen wir natürlich auch zum Thema Steuern gleich. Ist es für den Leuten vielleicht sogar absolut rational zu sagen, ich mache Teilzeit, weil wenn ich mehr arbeite, dann habe ich viel weniger Zeit und verdiene vielleicht nur ein bisschen mehr. Das sagt ein Politiker nicht. Zweitens geht ihnen natürlich der Arsch auf Grundeis wegen der Sozialversicherung, weil das natürlich auch alles eine riesige Katastrophe ist. Da weht nämlich der Wind her. Gar nicht jetzt zu sagen, hier, dann sind wir auf einmal wieder ganz oben, sondern einfach nur, es geht um im Endeffekt Arsch retten, ablenken und die wahren Probleme nicht anpacken müssen. Das ist ganz einfach. Und zu dem Thema, ist es erstrebenswert, überhaupt mehr zu arbeiten, da ist ja auch die Schwachsinnigkeit mit drin. Da belügt man sich einfach selbst, weil Wohlstandssprünge kommen nicht durch mehr Arbeit, die kommen durch neue Technologien. Da hinken wir auch hinterher. Und da müsste man, ja, oder hätte man schon längst den Hebel ansetzen müssen. Das finde ich auch interessant. Keynes hat in den 30er Jahren schon propagiert, dass wir im 21. Jahrhundert nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten. Da hat er sich ein bisschen verschätzt, aber es ist ja eigentlich ein Wohlstandszeichen, dass weniger gearbeitet wird, nicht mehr. Und die USA zum Beispiel machen sie uns ja gerade vor, da schießt die Produktivität ja gerade durch die Decke. Und ich glaube, wir müssen uns einfach fragen, was müssen wir an den Rahmenbedingungen ändern, wenn wir jetzt einfach die Leute zwingen zu mehr Arbeit, die dann vielleicht sogar noch ineffizient ist, dann bleiben wir wahrscheinlich sogar erst recht noch in diesem verkrusteten Modell jetzt hängen, was ja offensichtlich gerade am Absteigen ist.
Ja, ich möchte einen wichtigen Punkt ergänzen und da auch eine Lanze brechen für die jüngere Generation. Ich weiß, das ist unpopulär. Erstmal der Punkt zu sagen, dass die Jüngeren weniger arbeiten. Es gibt Zeitungsartikel aus den 60ern in so Archiven, da wird das auch schon gesagt.
Die Jüngeren sind immer die Faulen.
So, klar. Das ist immer so. Also die Generation, die dann älter wird, die sagen immer, die Jüngeren sind, die benehmen sich schlechter und die arbeiten weniger. Das war schon immer so.
Ja, ja,
die das jetzt sagen, denen wurde das damals auch vorgeworfen. Und der zweite Punkt ist, ich gerade in meiner Generation, ich kann das nur aus anekdotischer Evidenz sagen, aber wir haben miterlebt, was die Kosten sind, der Preis dafür ist, wenn gerade der Vater super hart arbeitet und was aufbaut, aber was privat dann abgeht. Thema psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, Thema Beziehung, Familie. Yeah. In meinem Bekanntenkreis gibt es, das ist jetzt hart, was ich sage, in meinem Bekanntenkreis gibt es keinen von Freunden, gibt es keinen Vater, ne, also der alle drei Sachen hat aus, er ist noch mit seiner Frau zusammen, er ist psychisch gesund und er ist körperlich gesund. Das ist jetzt so die Generation, die ist so 60. Es gibt keinen.
Ja, das ist.
Und das sehen wir. Ja. Und das sehen wir. Und dann sagen wir vielleicht aus absolut nachvollziehbaren Gründen, das will ich nicht. Und dann weiß ich ja, er hat ja schon was aufgebaut, davon kann ich leben, dann kann ich. Ich finde das, ich muss das so hart sagen, ich finde das voll nachvollziehbar.
Absolut. Also sich jetzt genau Kinder in die Welt zu setzen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Kinder, sehe die nächsten 20 Jahre nicht und dann lerne ich sie vielleicht mal kennen, so, wenn sie erwachsen sind.
Das war die vierte Generation, gutes Verhältnis zu seinen Kindern. Und wenn man das anstrebt, dann sage ich, hey, ganz ehrlich, ich verstehe das. So, wir haben jetzt einen anderen Weg gewählt, aber ich verurteile niemanden, der das anders sieht. Und dann zu deinem Punkt, worum geht es wirklich? Du hast das Richtige schon gesagt. Wenn es den Politikern wirklich um die Wirtschaft gehen würde, dass wir mehr arbeiten. Sie hätten sehr, sehr einfache Tools, um das sehr, sehr schnell hinzubekommen. Nämlich die Steuern auf Arbeit senken. Wäre ganz einfach. Da wäre unsere Teilzeitquote niedriger, da wäre unsere Beschäftigungsquote höher. Wäre super. Es gäbe andere Mittel, dass Leute, die einen Nebenjob haben, die steuerlich nicht komplett, jetzt wäre ich fast vulgär geworden, nicht komplett zu ruinieren.
Sowas.
sondern es zu unterstützen. Wenn es um die Arbeit gehen würde und die Politiker ehrenwerte Gründe dafür hätten, das zu sagen, dann würde das innerhalb von einer Woche umgesetzt werden können und es wäre ein Arbeitssprung in Deutschland wahnsinnig. Wenn man jetzt sagen würde, bis 2.000 Euro, bis 3.000 Euro brutto ist steuerfrei oder sonst was, was meinst du, wie die Leute arbeiten?
Oder bis 5 sogar, ja gut, klar, da hast du wieder das Thema Gegenfinanzierung, ja, aber ich glaube auch, da müssten wir ran. Wir müssten wirklich über sowas diskutieren. Ich finde das auch so schlimm, ich habe das ja diese Woche auf Twitter kritisiert, dann sagen die Leute, ja, wir haben ja ein progressives Steuersystem, hallo, ja, sollten wir vielleicht mal in Frage stellen oder zumindest bis zu einer gewissen Grenze, weil dann sagen die Leute, ja, hohe Einkommen werden halt, ja, und dann siehst du den Unterschied, 4.000 brutto ist ein hohes Einkommen, okay? Ja gut. Also da sieht man ja schon, wo der Hammer da sitzt. Der sitzt da, sitzt ein Vögelchen drin und hämmert, glaube ich, an die falsche Stelle. Also wenn ich jetzt sage, okay, jemand, der 4.000 brutto verdient, da muss man aber schon hinlangen. Willst du mich veräppeln?
So.
Ist doch lächerlich.
Also wir halten fest, es geht bei den Politikern nicht um die Wirtschaft, es geht um Steuereinnahmen. Sie könnten das Arbeitsniveau steigern, machen es aber nicht, weil sie um das zu incentivieren, Steuern senken müssten. Das wäre das Einfachste. So. Das Zweite ist, die CDU redet jetzt von Lifestyle-Teilzeitlern. Okay. Wenn man sich Umfragen ansieht, etc., warum gerade Frauen Teilzeit arbeiten in Deutschland, dann ist es Kinderbetreuung.
Die ist ja auch miserabel.
So. Und das ist bei einem Land mit, je nachdem wie man es rechnet, der höchsten Abgabenlast überhaupt von Steuerzahlern ein Armutszeugnis. Dass wir das nicht hinbekommen.
Und vor allem, wir haben ja auch noch ein heftiges Demografieproblem. Also das ist ja auch, das ist ja gleich doppelt ein Witz. Weil erstens hat das sicherlich auch dazu beigetragen, dass das Demografieproblem noch schlimmer wird und dass die Leute nicht arbeiten können.
Laut Bertelsmann-Stiftung fehlen in Deutschland 300.000 Kita-Plätze. Obwohl es einen Rechtsanspruch seit 2013 gibt.
Ja, das ist ja auch ein uraltes Thema, das ist ja der Witz.
So, das kriegt man seit über 12 Jahren, obwohl es rechtlich verbunden ist, nicht hin. Und in einem Land, in dem wir solche Abgaben, das ist peinlich. Das muss man bei dieser ganzen Debatte berücksichtigen. Und jetzt kommt's ja, ich hatte das gar nicht mitbekommen, ab August 2026, ab diesem Jahr, gibt's auch ein Recht darauf, dass Grundschüler ganztags betreut werden. Und die Bertelsmann-Stiftung sagt hier fehlen 600.000 Plätze. So. Das kommt nicht zusammen. Wir können nicht fordern, dass vornehmlich Frauen nicht mehr Teilzeit arbeiten, sondern Vollzeit und gleichzeitig keine Möglichkeiten bieten als Staat. Das ist ja meine Kernaufgabe. Es ist die Kernaufgabe des deutschen Staates, nicht dafür sorgen, dass sie es überhaupt können. Und das Zweite ist Thema Bürokratie. Ganz spezifisch nur, um auf das Thema dann Krankenstand zu kommen. Ich finde das krass. Es gibt den Fehlzeitenreport der AOK. Und der hat bemessen, dass die Wahrscheinlichkeit für psychische Probleme um 30% gesteigert wird, wenn Arbeitnehmer das Gefühl haben, dass sie sinnfrei arbeiten.
Ja, so. Klar, das und ist auch relativ logisch.
Der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland fehlt 20 bis 22 Tage. Das ist weltweit Höchststand. Also wir sind die krankeste Gesellschaft.
Das sind mehr als 4 Wochen.
So. Da wird ja dann auch viel gesagt, das sagt ja auch Merz immer, oh, die Arbeitnehmer, viel zu viel krank. Ja, es stimmt. Wenn man dann das in Kombination mit der Bürokratie sieht, könnte er da auch ganz einfach ansetzen. Denn jetzt kommt's, also in bürokratiefreundlichen Branchen ist es viel, viel höher als zum Beispiel in anderen. Und dann kam jetzt letztens ein Bericht raus vom Berliner Öffentlichen Dienst.
Achso, das kenne ich, glaube ich, ja.
Der durchschnittliche Berliner, also zum Thema Vorbildsfunktion, der durchschnittliche Berliner Beamte ist 36,8 Kalendertage krank im Jahr.
Das sind mehr als 7 Wochen.
Pass auf, am krankesten sind Politessen mit 77 Tagen im Schnitt.
Das kann nicht sein.
Doch,
ne?
Doch, es sind offizielle Zahlen. Eine Politesse in Berlin ist im Schnitt 77 Tage krank.
Also das heißt, dann arbeitet da ja gar keiner.
Pass auf, wenn du die 36,8 Kalendertage eines Berliner Beamten nimmst im Schnitt und Urlaubstage abzählst und Wochenende abziehst, dann arbeitet der tatsächlich im Jahr von 365 Tagen 195 Tage. Das ist knapp die Hälfte, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ein durchschnittlicher Berliner Beamte arbeitet alle 2 Tage. Und damit dann so rauszugehen und noch die Bürokratiebelastung etc., das ist eine bodenlose Frechheit. Und da, ja, und da erwarte ich eine Vorbildshandlung. Und das Ganze geht auch weiter bei den Politikern selber. Ich habe mal geguckt, wie viele Tage der Bundestag tagt. Also im Plenarsaal. Unter der Ära Kohl in den 90ern waren es noch circa 100 Tage im Plenarsaal, im Großen. Bei Merz sind es nur noch 66 Tage. Jetzt kann man sagen, ey Leute.
Da kommt eh nur Unsinn raus.
So, ja, die machen dann in ihren ganzen Kleingruppen noch Sachen und die sind zu Hause. Weil 30 Wochen im Jahr sind eigentlich für die Arbeit vor Ort im Wahlkreis vorgesehen. Redet mal mit den Leuten vor Ort, wie oft die Politiker da sind. Und schaut euch mal, da gibt es dann auch nicht große Studien zu, aber guckt mal, es gibt viele Artikel darüber, wie oft dann Politiker freitags krank sind, etc. mit den langen Wochenenden.
Gut, ich glaube auch mittlerweile die Medienarbeit, also das ist ja auch, das war früher wahrscheinlich auch weniger. Also da wird wahrscheinlich auch viel gemacht, was halt einfach unter dem Strich jetzt auch nicht produktiv ist.
Aber es geht ja dann, wenn ich so rausgehe, da geht es ja auch um Symbolik. Und wenn meine Arbeitszeit im Plenarsaal so runtergeht, ich als Beamter deutlich häufiger krank bin und dann so rausgehe und dann noch als Bundestagsabgeordneter insgesamt 16.000 Euro im Monat kriege, also mit der Pauschale. Leute, das passt vorne und hinten.
Vor allem, du musst dir immer überlegen, das sind ja Durchschnittszahlen. Also, ja. Weil jetzt kann man ja sagen, ja, Mai, wenn einer krank wird. Ja, klar, aber im Durchschnitt. Das heißt ja, es werden einige ja deutlich weniger krank sein. Das heißt, viele sind deutlich mehr krank. Also es kann ja nicht sein, dass in Berlin jetzt, 70% der Beamten entweder schwerst krank sind oder psychisch krank sind oder sonst was. Das ist ja Wahnsinn. Also das sind ja Zahlen. Also natürlich kann es da jeden mal erwischen, aber das sind ja Zahlen, das ist ja Wahnsinn. Also
ja,
das kann ja nicht normal sein.
Nochmal, es geht nicht darum, jetzt jemanden, der wirklich krank ist.
Nein, aber das meine ich, das wäre ja so eine Dimension, das wäre ja Wahnsinn.
Ja, dann hätten wir noch ganz, ganz andere Probleme.
Ja, das.
Man muss es halt auch mal ganz, das war auch ein Kommentar unter dem letzten Talk von einem, der selber verbeamtet ist. Er sagt, das ist zum Thema konsequenzfreies Handeln. Du hast keine Konsequenz als Beamter, wenn du langzeitkrank bist. Du wirst vielleicht versetzt, aber für deine Besoldung macht es keinen Unterschied. Also du kannst es dir leisten.
Ja, das ist halt.
Und das zum Thema Anreize. Und das ist dann ein echtes Problem. Der Krankheitsstand in Deutschland ist ein Problem. Aber du könntest daran was ändern. Fahr die Bürokratie runter.
Und ja, oder, also runterfahren natürlich, aber da könnte natürlich KI jetzt auch ein Gamechanger sein, weil ganz ehrlich, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Einige Beamtentätigkeiten, die sind jetzt nicht, da kann man auch verstehen, dass da vielleicht der ein oder andere jetzt, wie du gerade gesagt hast, nicht jeden Tag freudeschreitend hingeht, sondern das könnte man ja wirklich Automatisierung, KI in den nächsten Tagen, bin wirklich erkältet im Hirn auch langsamer, in den nächsten Jahren wirklich gestalten, dass es schneller geht, dass es dadurch auch günstiger wird und dass die Leute dann vielleicht was machen, wo sie sagen, ja, macht mir vielleicht mehr Spaß.
Ja.
Und wenn man das nicht kapiert, also vor allem bei den Zahlen, und dann wundern sich alle, dass nichts vorwärts geht. Ja klar, wenn da nicht mehr gearbeitet wird, das ist natürlich, und dann heißt es auf der anderen Seite, uns fehlen x Millionen Beamte. Ja gut, wenn die da sind, natürlich nicht arbeiten, Aber dann ist die Frage, wenn die Neuen kommen, wenn die auch wieder so, wenn die auch wieder dann, wer rechnet mal Urlaub und Krankheit? Das ist ja Wahnsinn. Also jeder zweite Tag.
Es ist ja auch so, wenn wir jetzt mal von den 77 Tagen einer Politesse ausgehen, auch die 36,8 Tage, ein kleines Unternehmen wie wir können uns das gar nicht leisten.
Ja, wenn wir jetzt auch persönlich, wenn man jetzt sagen würde, man würde jetzt nur jeden zweiten Tag arbeiten oder wir hätten das jetzt die letzten 10 Jahre gemacht, ja gut, dann würden wir wahrscheinlich unter der Brücke hocken.
So, ja, mit den ganzen finanziellen Risiken, die du hast.
Ja.
Es ist schon, ja, wie soll ich sagen, es ist schon eine verquickte Situation. Du hast einen Punkt gesagt, wo wir uns nichts vormachen dürfen. Wenn wir jetzt sagen, okay, die Politik macht jetzt alles richtig und die ganzen, vor allen Dingen Frauen, arbeiten jetzt nicht mehr Teilzeit und Kita-Plätze sind da und Ganztagsschulen sind da, sondern die arbeiten Vollzeit. Selbst dann haben wir vielleicht mehr Steuereinnahmen, da ist der Staat happy, aber wir kommen wirtschaftlich dadurch nicht in dem Maße vorwärts, wie wir uns das wünschen. Denn du hast gesagt, nicht die Arbeitszeit sorgt dafür, sondern Innovation. Und ich sage es mal ganz böse, wenn Gundula dann nicht Teilzeit bei der Versicherung in der Verwaltung arbeitet, sondern Vollzeit, damit gewinnst du den Kampf nicht gegen die anderen. Das ist jetzt sehr böse gesagt, aber du wirst wieder etwas oder wirst stärker, wenn du in den Zukunftsthemen da Power reinsetzt und nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Kapital. Und das ist das strukturelle Problem und das wird halt durch diese Debatte halt, davon wird auch abgelenkt. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen da immer wieder drauf aufmerksam machen, damit die Debatte ganzheitlich einfach betrachtet wird.
Aber da sind wir natürlich schon auch, pauschalisieren ist immer schwierig, aber trotzdem in Deutschland haben die Leute halt schon immer, wenn was geändert werden soll, generell schon mal Bedenken. Und dann werden halt gern so einfache Mittel gesucht nach dem Motto, ja, es bleibt alles so, wie es ist, einfach nur mehr arbeiten. Aber wie du es gerade gesagt hast, wenn man hinterfragt, naja, vielleicht die Welt ändert sich halt. Also wir haben halt kein Anrecht darauf, dass Deutschland die nächsten 10.000 Jahre die besten Autos baut. Nö. Und die ganze Welt unsere Autos kauft zum Beispiel. Und da hilft es jetzt auch nichts, wenn man bei Mercedes, die können jetzt auch alle doppelt so viel Autos bauen. Deswegen muss sie noch lange keiner kaufen. Also das ist halt schon, oder wenn einer sehr schlecht Fußball spielt, dann kann er auch doppelt so viel trainieren und doppelt so viel laufen. Wenn er halt nicht Fußball spielen kann, dann wird das auch nicht viel bringen. Also man muss halt überlegen, wo man die Ressourcen hinleitet. Ja, das ist schon, aber das, zu solchen Debatten kommt es ja gar nicht.
Nein.
Oder Steuersenkungen.
Wir sind halt auch, glaube ich, ein bisschen geblendet vom Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, weil damals hieß es halt so Fleiß. Ja. Aber die ganze Wahrheit war ja, es war nicht nur Fleiß, sondern Fleiß in den richtigen Branchen.
Ja.
Vielleicht auch unbewusst, aber es waren nun mal die Branchen, die damals on vogue waren. Und was du bräuchtest, ist Fleiß und Mut und Unterstützung in den Branchen, die jetzt zählen. Und da fehlt es halt von vorne bis hinten. Ob jetzt nochmal, ob jemand jetzt in der Verwaltung Voll- oder Teilzeit arbeitet, ist am Ende scheißegal.
Ja, das stimmt. So, absolut.
Da gibt es nur mehr Steuereinnahmen für den Staat, aber es bringt uns null voran.
Nee, du musst ja auch smart arbeiten. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige. Jeder, der erfolgreich werden will, am Anfang wirst du immer erstmal buckeln müssen. Weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, du musst ja auch Sachen lernen. Aber wenn du, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied von Leuten, die dann wirklich erfolgreich werden. Also wenn du besser wirst, dann schaffst du sowieso mehr in weniger Zeit. Also das ist ja schon mal klar. Dann hast du mehr Kapazitäten oder wirst besser. Das ist ja auch smart arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass du immer mehr Zeit aufwendest für irgendwas, sondern du normalerweise wendest du ja auch für Sachen, die früher länger gedauert haben, wendest du immer mehr, immer weniger Zeit auf. Oder es wird immer besser. Am besten ist natürlich beides. Und das ist ja der Kernskill, dass du dann zum Beispiel ein Team hast, dass du Systeme hast, dass du smarter arbeitest und nicht einfach jeden Tag, da sagst du, ich hock jeden Tag 20 Stunden am Schreibtisch und hab 30 Jahre den gleichen Output. Das geht ja nicht. Also das ist ja auch Produktivität, ganz einfach.
Voll.
Die muss steigen. Qualität muss steigen, Produktivität muss steigen und das sind ja die Kernfragen. Einfach nur, wenn jemand am Schreibtisch sitzt, das heißt ja gar nichts.
Aber jetzt kommt's.
Das sind so die früher in der Schule, weil sie gesagt haben, ja, wie kann ich denn eine 6 haben? Ich habe doch gelernt. Ja, du bist halt trotzdem ein Depp. Ja, es ist halt so. Es ist wirklich so. Also ich habe gelernt, deswegen habe ich jetzt einen Anspruch auf eine gute Note. Nein, du bist einfach ein Trottel und hast die Aufgabe nicht hinbekommen. Da kannst du auch 5 Wochen gelernt haben. Das ist so dieses typische Mindset. Ja, ich habe doch gelernt. Ich sitze doch jeden Tag 8 Stunden am Schreibtisch. Ja, das juckt. Ich habe eine Gehaltserhöhung verdient. Ja, es juckt aber keinen. deine Arbeit
wird bewertet. Außer du bist Beamter.
Ja, außer du bist Beamter. Das ist ja auch so, wenn du eine Gehaltserhöhung willst, dann musst du auch, wenn du zum Chef gehst, dann sag, warum du eine Gehaltserhöhung verdient hast. Einfach nur, ich bin hier und sitze mit meinem Arsch, wärme ich den Stuhl auf. Das ist ja kein Argument für eine Gehaltserhöhung.
Jetzt kommt der wichtige Punkt, den du angesprochen hast. Wie gehen wir mit der gesteigerten Produktivität durch KI etc. um? Es gibt zwei Wege. Entweder ich sage, und das ist etwas, was viele in meiner Generation machen, die sagen, das, wofür der Onkel Dieter früher eine Woche gebraucht hat, das schaffe ich an einem Tag jetzt durch KI. Deshalb arbeite ich auch nur einen Tag, weil mein Output ist gleich wie Onkel Dieter, der vielleicht auch noch im selben Büro sitzt, aber damit nicht umgehen kann. Das ist ja der eine Weg. Dann habe ich denselben Output bei weniger Arbeit. Ich habe einen Kollegen, der macht das, der ist super fit in solchen Dingen. Der arbeitet corporate. Geile Karriere macht er. Und der hat wirklich Zeit für alles. Kaffee, Tennis spielen. Der führt ein geiles Leben im Corporate. Er arbeitet sehr wenig.
Ist das der, an den ich gerade denke?
Ja,
oder?
Ja, aber sehr smart. Und dadurch, er nutzt das System sehr gut aus. So.
War Onkel Dieter da gerade das Signature-Word?
Nein. So. Er kriegt das gut hin. Und dann gibt es aber die Leute, und das wäre mein Ansatz zu sagen, okay, ich schaffe das jetzt, was Onkel Dieter früher 40 Stunden gebaut hat, das schaffe ich in 8. Aber ich arbeite trotzdem 40 Stunden und schaffe ein Vielfaches von Onkel Dieter von früher.
Ja, oder ich kann mich ja dann auch anders beschäftigen. Weißt du, ich kann ja sagen, okay, ich baue mir vielleicht nebenbei was Eigenes auf. Yeah. Oder ich habe geile Ideen.
Mein Output ist höher.
Genau,
ist
ja klar.
Ist nicht gleich bei weniger Arbeit, sondern ich arbeite gleich und mein Output ist höher. Und da krankt es in unserer Generation extremst. Und da ist dann der Blick aufs Internationale wichtig. Zum Beispiel China. Die sind auch deutlich produktiver. Die arbeiten aber genauso viel wie die Generationen davor. Und dadurch haben die einen so krassen Produktivitätsüberschuss, dass sie uns natürlich platt machen.
Ja, klar. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Immer, man muss sich eins auch klar machen, weil wir jammern immer und sagen, ja, hier, das läuft nicht, das. Jeder hat natürlich auch irgendwo eine eigene Verantwortung. Und es sind auch die kleinen Dinge. Ich denke mir das jeden Tag, weißt du, was mich immer so traurig macht? So viele Sachen funktionieren nicht. Klassiker ist, es ist einfach neulich, ich hab mir neue Apple-Kopfhörer bestellt und es ist vogelwild. Da kriege ich erst eine E-Mail, konnte nicht zugestellt werden. Dann kriege ich eine SMS, wurde zugestellt. Und es sind so und was hat wieder funktioniert? Es hat nichts funktioniert, obwohl jemand zu Hause war. Es wurde nicht geklingelt. Es wurde oft, das ist ja auch mittlerweile oft so ein Problem, dass die teilweise gar nicht mehr, ich hasse es auch mittlerweile online zu bestellen, weil du weißt schon eigentlich im Zweifel, wird es gar nicht zugestellt, sondern es landet dann halt irgendwo. Das kostet alles Zeit. Und das sind so typische Beispiele. So dieses leckt mich am Arsch, so, ich habe jetzt keinen Bock. Jeder hat irgendwo in seinem Bereich eine Verantwortung. Und wenn ich das hochrechne, überleg mal, jeden Tag müssen Millionen, statt zu arbeiten oder irgendwas Sinnvolles zu machen, muss jemand zum Paketshop. Da steht wieder jemand drin, der ist völlig überfordert, weil jeden Tag zig mehr Leute kommen. Die Paketshops, die jammern ja auch teilweise, weil sie sagen, wir kommen gar nicht mehr klar, die bringen uns jeden Tag so viel Zeug hier. Das ist mal ein Beispiel. Und das rechne mal hoch auf ganz Deutschland. Das ist genauso, es fängt schon damit an, wenn die Ampel grün wird und du bist am Handy und fährst einfach 20 Sekunden nicht zu, dann hältst du den Verkehr auf. Wenn du an der Kasse einfach dran bist und zahlen musst und alle warten und dann, und dann suchst du in deiner scheiß Tasche erst deinen Geldbeutel, hältst du den Verkehr auf. Und jetzt rechne das alles mal, diese ganzen täglichen Dummheiten, Respektlosigkeiten. Rechne das den ganzen Tag mal auf 80 Millionen, über 80 Millionen in Deutschland hoch. Was das Zeit kostet, was das Nerven kostet. Und jeder, natürlich macht mal einen Fehler, darum geht's nicht. Aber es gibt ja Leute, die...
Ein
wandelnder Fehler bei allem. Und das ist auch eine Rücksichtslosigkeit. Und selbst wenn es nur die kleinen Dinge sind, wenn das sehr, sehr viele Leute machen, jeden Tag, dann ist das auch nicht gut.
Ja.
Und ich denke mir das jeden Tag so, wenn jeder so ein bisschen nur auf solche Sachen achten würde, würde das unterm Strich auch schon sehr viel bringen.
Ja, es sind ja die Leute, das sind ja keine böswilligen Intentionen, aber die nehmen durch ihr Verhalten sehr viel Raum ein. Und das ist so, langsam sein, unbedacht sein, das sind alles Eigenschaften, die
sehr egoistisch
halt. Ja, dadurch nehme ich Raum ein und enge die anderen ein. Das ist tatsächlich so.
Der Klassiker sind ja so Leute, die fahren dann so wirklich, wenn die Auto fahren, die fahren so langsam und die schaffen es auch immer noch, dass die Ampel quasi so, sie kommen noch gerade drüber fahren bei Orange drüber und der Rest hinten bleibt. Das ist so der Klassiker für mich. Das ist so das symbolische Bild.
Nein, dranbleiben. Du musst dranbleiben.
Ich verhindere quasi, dass drei hinter mir, indem ich saublöd fahre, dass die nicht mehr über die Ampel kommen, aber ich komme gerade noch drüber und was hinter mir ist, ist mir scheißegal. Du musst
ein Barrichello machen. Einfach dranbleiben. Ja. Lichthupe dranbleiben. Das ist wichtig.
Wie kommst du auf Barrichello? Der ist ja schon uralt. Ja. Rubens Barrichello hieß der, oder?
Ja. Ich spiele aktuell F1 auf der PS5. Einfach geil.
Ja, Auto, das habe ich, da hätte ich auch mal wieder Bock. Ja, das Kind habe ich das immer, das war schon, das da hatte man ja auch so ein Lenkrad, das konnte man so, kennst du das?
Ja,
das konnte man so an Schreibtisch packen.
Ich spiele noch mit links, aber ich hole mir auch ein Lenkrad, das ist wirklich,
das ist echt,
das online, ich spiele das jetzt online aktuell gegen andere und wenn der einer auf den Sack geht, fährst du ihm einfach rein, das Rennen für beide beendet.
Das macht, ich mache sowas ja eigentlich mittlerweile fast gar nicht mehr, weil ich weiß ja, wenn ich das mache, dann kann ich damit wieder nicht aufhören.
Na, ich bin Troll. Also ich bin Troll und ich zerstöre dann von anderen auch den Abend. Das ist wirklich,
das ist leider auch
so. Tut mir leid. Ich gebe das zu, ich bin Internet-Troll, ich bin Gamer-Troll. Wenn ich in der Online-Lobby bin, ich bin der, der das Spiel zerstört. Ich gebe es zu. Das ist so mein Roman Empire oder wie. Wirklich so schön in der Kurve, nicht bremsen, last on the brakes, bam rein, Rennen beendet. Das war's. Ja.
So, Leute. Rubens Barrichello. Damit habe ich auch nicht gerechnet, Leute.
Ich fand den gut.
Brasilianer. Ja, war nicht schlecht. Ja, Brasilianer. Der war doch mal mit Schumi, oder?
Ja,
wie sagt man da? Nicht der Co-Pilot, sondern der halt der zweite Mann quasi. Genau,
seine rechte Hand. Es gibt doch diese legendäre Szene.
Wie heißt das offiziell? Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Ausdruck dafür. Nicht Wingman so, aber so da gibt es doch bestimmt irgendeinen Ausdruck.
Das wurde mir letztens bei TikTok noch gezeigt, wo dann beim großen Preis von Brasilien Schumi dann in der letzten Runde ranfährt, damit Barrichello so zeitgleich
wechselt. Achso, ja, da kann ich
auch dran. Gänsehaut. Ja. Angeblich ist Schumi nicht mehr bettlägerig.
Habe ich auch gelesen, ja.
Toi, toi, toi.
So, Leute. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke dir. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da beim Podcast. Gerne eine Bewertung 5 Sterne und folgt uns für mehr. Danke, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.